Ja, ich begrüße im heutigen Kattocast Max Pilger. Hallo Max, grüß dich und ja, vielleicht stellst du dich erstmal kurz vor.
Ja, hallo zusammen. Max Pilger ist mein Name, das ist schon erwähnt worden. 30 Jahre bin ich alt inzwischen und ich bin Landesvorsitzender vom Bund der Deutschen Katholischen Jugend in Nordrhein-Westfalen. Das heißt, genau da Vertreter eines Dachverbandes der Jugendverbandsarbeit und im Rahmen dieser Tätigkeit bin ich auch Vorsitzender vom Landesjugendring in NRW.
Ja, vielen Dank für den kurzen Überblick. Jetzt hast du eine Sache gerade schon angesprochen, wo es vielleicht sich lohnt, mal einen kurzen Ausflug hinzumachen, nämlich in den Bereich der Jugendverbandsarbeit. Das ist ja ein großes Arbeitsfeld im Bereich BDKJ. Kannst du da vielleicht unseren Zuschauenden noch ein bisschen was mehr zu erzählen?
Ja, genau. Die Jugendverbandsarbeit ist ja ein großer Bereich der Kinder- und Jugendarbeit, auch im Sinne des SGB VIII. Und genau, das sind klassisch halt die Jugendverbände im katholischen Bereich, sind das die Pfadfinderinnen und Pfadfinder, das sind sicher so mit die bekanntesten, aber auch die CRJ, die christliche Arbeiterjugend, die katholische junge Gemeinde, die katholische studierende Jugend, also eben genau die Jugendverbände. Und das klassische Merkmal ist, dass Jugendverbandsarbeit eben selbstorganisierte Jugendarbeit ist. Dass also junge Menschen, Jugendliche, junge Erwachsene ihrerseits Angebote gestalten, Jugendarbeit gestalten für andere Kinder und Jugendliche und junge Erwachsene. Also die Selbstorganisation ist, glaube ich, so das wichtigste Kriterium. Genau, und das ist aber bei uns klassischerweise, weil wir eben die kirchlichen, die katholischen Jugendverbände abbilden im BDKJ, die sich da zusammenschließen, hat es eben viel mit Kirchengemeinden zu tun. Nicht alle Verbände sind unbedingt an Kirchengemeinden organisiert, aber wir haben im Gros eben schon dieses klassische Format. Es gibt eine Ortsgruppe, die bietet Gruppenstunden an oder Aktionstage, Kurzfreizeiten und eben ganz groß sind die Ferienlager. Das ist, so glaube ich, auch das bekannteste Format, Zeltlager oder Hausfreizeiten im Sommer. Genau. Und natürlich, das müssen wir leider immer wieder betonen, aber das tun wir auch gerne, machen wir ganz viel außerschulische Kinder- und Jugendbildungsarbeit. Nicht nur bei den Ausbildungen der Gruppenleiterinnen und Gruppenleiter, sondern in allen möglichen Dingen darüber hinaus. Wir verstehen uns als katholische Jugendverbände als Interessensvertretung für Kinder und Jugendliche und ihre Themen gegenüber Kirche, Staat und Gesellschaft und sind da auch ganz vielfältig aufgestellt. Ja, also es gibt Bildungsarbeit und politische Interessensvertretung in den unterschiedlichsten Bereichen, nämlich immer denen, die Kinder und Jugendlichen gerade wichtig sind. Ja, und das fängt bei Nachhaltigkeit, Klimaschutz an, geht über Geschlechtergerechtigkeit auch und vor allem in Bezug auf Kirche. Genau, das ist ganz vielfältig und bunt aufgestellt.
Okay. Ja, bleiben wir noch kurz bei der Jugendverbandsarbeit, denn da weiß ich ja, dass du einen ganz guten Einblick hast. Wie ist denn da in den letzten Monaten gearbeitet worden oder also konnte überhaupt gearbeitet werden? Denn, wie du richtig sagst, es ist ja viel Selbstverwaltung, Selbstorganisation. Wie kann man sich das vorstellen, wenn klar ist, dass es erstmal keinen persönlichen Kontakt geben durfte?
Die Kreativität war riesig und ist immer noch riesig, so weil wir festgestellt haben, oder ich habe das bemerken dürfen, dass die Motivation vor Ort einfach total hoch ist, weiterzumachen, weil eben, ja, ich würde schon auch sagen, da ist eben keine Verpflichtung hinter, so da wird niemand für bezahlt, das zu tun, sondern das sind Leute, die das ehrenamtlich machen und die sich darüber vernetzen, treffen, die das innerhalb ihrer Peergroup tun, so, und die Perspektive ist ganz oft gewesen, naja gut, wenn Kinder und Jugendliche jetzt zu Hause bleiben und keinen Ausgleich haben irgendwie, dann müssen wir doch irgendwie gewährleisten, dass die wenigstens gedanklich mal rauskommen aus der Familie, rauskommen aus dem Homeschooling und irgendwelche, ja, auch einfach andere Menschen wenigstens digital treffen können. Und da, also sind die unterschiedlichsten Formate entstanden, das ist sicher mit einigen Hürden verbunden gewesen, aber wir haben digitale Gruppenstunden erlebt, viele Werwolf-Spielabende und so. Das waren Dinge, die relativ leicht umzusetzen sind oder gewesen sind. Wir haben ganz viele Verbandsgruppen, Ortsgruppen, aber auch eben höhere Gliederungen, die auch so Formate wie über die sozialen Medien, wie regelmäßige Casts mit Challenges und Aufgaben und Bastelanleitungen rausgegeben haben. Aber eben auch immer diese Möglichkeit genutzt haben, sich über Videokonferenzplattformen zusammenzuschalten, auszutauschen. Und das ist dann gegipfelt. Also ich würde mal sagen, das hat sich so aufgebaut. Ja, wie in allen Bereichen hat man hat auch die Jugendverbandsarbeit sukzessive dazugelernt. Das ist ja auch das Spannende. Wenn man sich ehrenamtlich engagiert, dann hat man ja nicht nur Pädagoginnen und Lehrerinnen und Lehrer irgendwie mit am Start, sondern auch mal den Informatiker, Informatikerinnen oder Leute aus ganz anderen Fachbereichen. So insofern ist auch die Ressourcen, auf die Jugendverbände zurückgreifen können, da total hoch gewesen. Und das ist jetzt gegipfelt kürzlich über Pfingsten. Da war klar, Pfingstzeltlager können noch nicht stattfinden. Da gab es die Regelungen für die Sommerferien jetzt noch nicht. Wir haben digitale Pfingstzeltlager gehabt, wo klar war, Kinder können im Garten oder bei sich zu Hause im Kinderzimmer zelten. Und wir haben aber wirklich ganze ja, verlängerte Wochenenden, die mit digitalen Veranstaltungen oder digitalen Treffen irgendwie getaktet waren. Ja, also ein ganz klarer Programmplan mit Workshops, mit Aufgaben. Klar war so, jetzt ist Zeltaufbau, danach wird ein Foto von dem eigenen Zelt oder der eigenen Höhle rumgeschickt. Es gab digitale Lagerfeuerabende, Gottesdienste natürlich auch. Da ist vor allem die katholische Jugendverbandsarbeit, würde ich sagen, auch ja ziemlich weit dabei, moderne Gottesdienstformate und ja, oder auch Andachtsformate irgendwie zu entwickeln. Und das geht auch digital. So, also da ist wirklich viel passiert, muss ich sagen. Da habe ich ganz großen Respekt vor den Menschen, die sich da reingekniet haben. Und jetzt erwarten wir mit Spannung, die Sommerferien. Das ist der nächste große Punkt.
Ja, sehr, sehr spannend. Also ich habe genau auf den sozialen Medien, auf den sozialen Kanälen kriegt man ja schon das eine oder andere mit vom Pfingstlager und den KJG-Aktionen habe ich relativ viel mitbekommen. Da sieht man, die sind da alles andere als untätig gewesen in der Zeit. Jetzt hast du eingangs einen zweiten Pfeiler deiner Arbeit angesprochen, nämlich die Interessensvertretung. Genau, das ist ja was, ich sag mal, das ist ein sehr großes Wort, Interessensvertretung, ne, von Kindern und Jugendlichen. Das ist aber ja eher ein Kern deiner Tätigkeit. Ja, wie, also was genau tust du denn da und in welcher Art und Weise vertretet ihr Interessen?
Also vielleicht muss man dafür nochmal wissen, das ist ja tatsächlich ein sehr spannendes Feld, die katholische Jugendverbandsarbeit, weil wir eben eine Schnittstelle sind. Wir sind einerseits ja Teil der katholischen Kirche als größtenteils Verein kanonischen Rechts. Da kenne ich mich nicht so richtig aus, weil ich eigentlich für den anderen Bereich eher zuständig bin. Genau, aber wir sind eben auch ja Teil der gesetzlich geregelten Kinder- und Jugendarbeit. So, und da ist die Jugendverbandsarbeit ja auch eine tatsächliche Pflichtleistung in der Jugendförderung. Das heißt, wir haben genau diese beiden Spielräume und wir sind auch innerhalb der katholischen Kirche basisdemokratisch strukturiert. Das heißt, die Ortsverbände wählen ihre jeweiligen Ortsleitungen und die wieder ihre Regional- oder Bezirksleitungen, wenn es die denn gibt, die dann auf der Diözesanebene. Und genau neben diesen verbandlichen, ja, ich will es nicht Hierarchie nennen, aber neben dieser verbandlichen Organisationsstruktur gibt es dann eben noch den Dachverband, wo sich die Jugendverbände zusammenschließen, die katholischen Jugendverbände. Das ist der Bund BDKJ, der eben auch so demokratisch organisiert sind. Und da bin ich eben auf der Landesebene tätig, also gewählt von den 5 BDKJ-Diözesanverbänden in Nordrhein-Westfalen und den Landesverbänden, die sich auf Landesebene zusammenschließen. Und insofern ist meine Aufgabe hauptsächlich die Interessensvertretung gegenüber der Landespolitik und eben der Verwaltung des Landes NRW. So. Und das ist auch ein total vielfältiger Job, weil wir da uns zum einen sehr aktiv als BDKJ eben in die dann noch größere Dachstruktur, nämlich den Landesjugendring, einbringen. Der Landesjugendring ist dann wieder der Zusammenschluss von allen 25 Jugendverbänden, die wir in Nordrhein-Westfalen haben. Da ist der BDKJ einer von, der ein Dachverband ist, aber da gehört auch die evangelische Jugend rein. Da gehört der Sport rein, also die ganze Sportjugend, ein riesengroßer Verband. Da gehören aber auch die DGB-Jugend dazu und also ganz viele unterschiedliche Organisationen sind da irgendwie mit dabei. Und das hat schon eine ziemlich große Schlagkraft. Und das heißt, da gucken wir natürlich, dass wir uns auf der einen Seite für die Rahmenbedingungen der Jugendverbandsarbeit einsetzen und schauen, dass das vernünftig läuft. Das ist in der letzten Zeit, in den letzten Monaten, das können sich alle vorstellen, besonders wichtig gewesen. Und wir setzen uns natürlich auch für die politischen Themen von Kindern und Jugendlichen ein, deren Interessensvertretung wir letzten Endes eben als JugendverbandlerInnen sind, so, weil wir eben selbstorganisierte Jugendarbeit sind. Und das läuft tatsächlich sehr gut. Wir haben einen sehr guten Stand in NRW und genau, haben da auch einfach das große Glück, dass wir da ein Ministerium haben und eine Landesregierung, die uns da sehr unterstützt. Das ist in den letzten Wochen sehr deutlich geworden. Also ich sitze jetzt zum Beispiel jeden Freitag in einer Videokonferenz mit VertreterInnen vom MPFFI, vom Ministerium für Kinder, Familie, Jugendgeflüchtete und Integration, und mit den Landesjugendämtern und eben mit den G5-Trägern, also den Trägern der Jugendarbeit, von denen der Landesjugendring einer ist. Und wir stimmen sehr eng die Schritte der Wiederöffnung miteinander ab, geben eine wöchentlich aktualisierte FAQ-Liste raus mit eben allen Fragen, die die Jugendarbeit irgendwie betreffen. Und da merken wir da, das ist ziemlich einmalig. So, und auch, dass die Landesregierung sehr schnell gesagt hat, ja, der Kinder- und Jugendförderplan fließt ohne Wenn und Aber weiter, so, die Mittel fließen weiter. Wir haben ganz früh das Signal bekommen, dass Stornierungskosten für alle Dinge, die wir absagen müssen, auch abgerechnet werden dürfen, ausnahmsweise. Das war ganz wichtig, um eben auch die Existenz der Träger vor Ort gewährleisten zu können. So, da man, ne, wenn man so ein Ferienlager plant und man bucht ein Haus und man muss das 2 Wochen vorher absagen, dann sind das manchmal Stornierungskosten, das sind 15.000, 20.000 Euro. So. Und das würde Gruppen, wenn klar ist, da lassen sich keine öffentlichen Mittel für verwenden, bringt das Gruppen in den Ruin. So. Da sind wir total dankbar. Gleichzeitig haben wir als Jugendverbände einige Jugendbildungsstätten und viele Ferien- und Übernachtungshäuser, wo eben solche Fahrten stattfinden. Auch die sind ja gerade maximal betroffen. So. Jetzt langsam dürfen diese Häuser wieder öffnen, aber lange Zeit durften sie es überhaupt nicht. Und auch jetzt haben sie immer noch einen totalen Überhang. Lange war klar, Zimmer dürfen nur unter bestimmten Voraussetzungen mit bestimmten Personengruppen belegt werden. Da hat es sich überhaupt gar nicht gelohnt zu öffnen. Also die Umsatzeinbuße waren da enorm. Und das sind Häuser, die in gemeinnütziger Trägerinnenschaft liegen. Insofern dürfen die keine großen eigenen Rücklagen bilden. Und auch da war sehr früh und als eines der ganz wenigen Bundesländer in Deutschland, klar, hier in NRW gibt es einen Rettungsschirm, wo auch solche Einrichtungen dann partizipieren dürfen. Und wir mussten kein Haus deswegen schließen, weil das Land NRW da in die Bresche springen. So. Und da merken wir, da sind wir sehr dankbar für. Und das ist aber eben auch ein Ergebnis dieser, oder darum ist diese Arbeit auf Landesebene, die wir machen, die ich gerade machen darf, so wichtig, weil es eben so einen Fall nochmal zeigt, dass es den Kontakt braucht. So.
Gleichzeitig drängt sich aber mir eine Frage auf, oder beziehungsweise würde ich gerne vielleicht nochmal was zu hören, nämlich wenn du sagst, also Interessensvertretung auf politischer Ebene, das ist ne, das ist irgendwie da klar und deutlich geworden, was damit gemeint ist. Rückblickend, auch losgelöst von Corona, was würdest du denn sagen, sind so Erfolge, wo du sagst, da hat die Interessensvertretung was bewirkt, was jetzt auch sichtbar ist?
Die Erhöhung und Dynamisierung des Kinder- und Jugendförderplans des Landes NRW seit dieser Legislaturperiode. Also ganz klar. Also ja, das ist sicher nicht alleine unser Verdienst. Das würde ich niemals irgendwie in Anspruch nehmen. Aber da haben meine Vorgängerinnen und Vorgänger lange darauf hingewirkt, dass das angepasst wird. Und die jetzige Landesregierung hat da dankenswerterweise gesagt, ja, wir sehen das auch so, das ist sinnvoll. Und vor allem diese Dynamisierung des KFP, dass der also jetzt jährlich mit einem Faktor Lohn- und Inflationskosten einfach ausgleicht und jährlich also anwächst, dementsprechend haben wir also die Rahmenbedingungen wirklich sind gut aufgestellt, irgendwie, um da jetzt weiterzugehen. Ja, also das ist so ein ganz großes Ding, würde ich sagen. Eine Sache, die fast geklappt hätte, wo ich immer noch sehr traurig bin, ist die Absenkung des Wahlalters. So, das ist ja eine Sache, wo wir als Jugendverbände uns schon lange für einsetzen. Im Landesjugendring haben wir quasi als Common Sense, als Konsens die Forderung auf 14 Jahre das Wahlalter der Landtagswahlen abzusenken. Der Wille gehört ist da sogar noch ein bisschen, wir nennen gar keine Zahlen, wir sagen, das Wahlalter muss ja, größtmöglich oder so, muss einfach kontinuierlich abgesenkt werden, denn das ist meine persönliche Meinung, wenn man die Argumente, die dafür sprechen, konsequent zu Ende denkt, dann ist jede Altersgrenze für Wahlen ja nicht haltbar, glaube ich. Da gehen wir jetzt inhaltlich schon tief in die Position rein, aber genau das ist so eine Sache, wo wir stetig für kämpfen und da war es fast soweit. Und dann ist es leider doch gescheitert, dass die Entscheidung getroffen worden ist vom Landtag. Und jetzt sehr, oder hoffen wir sehr, auf genau den nächsten Landtagswahlkampf, die nächste Landtagswahl. Möglicherweise verändert sich da nochmal eine Position, wenn man irgendwie ja, da sich stetig für einsetzt. Und da sind wir nach wie vor dran. Genau.
Ja,
Ja,
das heißt, also, ne, es ist ja ein starkes Spannungsfeld zwischen ne, Interessensvertretung von Kindern und Jugendlichen in den Mühlen der politischen Strukturen, in denen du dich dann ja auch bewegen darfst. Genau, jetzt hatten wir ja im Vorfeld kurz gesprochen und eine Herausforderung, die sich gerade sehr, sehr präsent in deiner Arbeit zeigt, ist der Bereich von Kinder- und Jugendschutz. Genau, und Beteiligung von Kindern und Jugendlichen im Rahmen von Kinder- und Jugendschutz. Vielleicht magst du uns da noch einen kurzen Exkurs zu geben, was da so die aktuellen Themen sind, mit denen ihr euch beschäftigt.
Ja. Ja, vielleicht direkt zum ersten. Als wir im BDKJ auf der Landesebene sind, außerdem Vorstandsmitglied oder gebogenes Vorstandsmitglied, also wir sind Teil der katholischen Landesarbeitsgemeinschaft Kinder- und Jugendschutz, die KatLAG, vielleicht dem oder der ein oder anderen bekannt durch das Heft Thema Jugend, was die regelmäßig rausbringen. Dann also ein Fachverband, eine Fachorganisation katholischer Träger zum Thema Kinder- und Jugendschutz, wo auch die fünf Bistümer in NRW mit ihren jeweiligen Abteilungen vertreten sind und die auch ja von den Bistümern maßgeblich mitfinanziert wird, also Mischfinanzierung kirchliche und staatlich quasi. Und das ist wichtig, so dass wir da eben als katholische Jugendverbände auch die direkte Perspektive von Kindern und Jugendlichen, die geschützt werden sollen, mit einbringen. Und das ist die Aufgabe. Und darüber sind wir da in einem stetigen guten Austausch und das werden auch alle mitbekommen haben. Das Thema Kinder- und Jugendschutz ist eben jetzt nicht nur kirchlicherseits virulent, sondern eben auch nochmal durch die jetzt schon zurückliegenden Fälle, Bergisch-Gladbach und Lüchte, angestoßen. Ist das Thema im Landtag nochmal auf den Plan gekommen und das ist ja in den letzten Wochen und Monaten dramatischerweise immer noch deutlicher geworden, wie wichtig das ist, so dass da jetzt auch Dinge passieren. Genau, und da verfolgen wir die Diskussion sehr interessiert und gespannt mit. Genau, auch da wird jetzt, oder wurde ja gestern nochmal, war heute in den Medien ganz intensiv über Kinderschutzkonzepte für Kindertageseinrichtungen und sonstige Einrichtungen diskutiert. Das ist ja was, wo wir als katholische Träger einfach schon eine große Erfahrung haben. Bei uns ist klar, institutionelle Schutzkonzepte müssen vorliegen durch eben die kirchlichen Verordnungen, die wir an der Stelle haben. Da haben wir eine Erfahrung und bringen da viel Wissen mit, die wir gerne einbringen. Es wird jetzt eine Landesfachstelle für Kinder- und Jugendschutz eben von der Landesregierung aus eingerichtet. Auch da genau sind wir ja, oder sind wir interessiert und verfolgen die Diskussion und bieten da unsere Mitarbeit an. Insofern bewegt sich da einiges so und wir haben einfach viele Erfahrungen, glaube ich, von kirchlicher Seite, die wir da einspielen können und das nach bestem Wissen und Gewissen auch anbieten und dann gerne tun würden. Das ist so das eine Thema. Das andere Thema, genau, das ist, glaube ich, oder liegt der Jugendverbandsarbeit in den Genen, das ist nämlich Kinder- und Jugendbeteiligung, denn das ist es ja, was wir tun. So, wir sind als Vertreterinnen und Vertreter selbstorganisierter Jugendarbeit, sind wir Interessensvertretung für Kinder und Jugendliche ziemlich direkt und wir machen ja in unserer täglichen Arbeit die Erfahrung, Kinder und Jugendliche können das so, ja. Genau wie bei der Wahlalterabsenkung, das ist vielleicht ein Teil davon, dass wir sagen, ja, es braucht eben einen Perspektivwechsel, so man darf, das ist in der Pädagogik klar, das ist in der Religionspädagogik klar, dass Kinder und Jugendliche keine Objekte, sondern Subjekte sind, ja, dass sie keine unfertigen Erwachsenen, sondern eigenständige Persönlichkeiten mit eigenem Wert sind, mit eigenen Meinungen, ganz spezifischen Interessenlagen, und auch dem absoluten Vermögen, diese Interessenlagen ja, zu artikulieren und auch umzusetzen, so ins Handeln zu kommen. Und wir haben jetzt switche ich so ein bisschen die Ebenen, weil sich da genau BDKJ oder Landesjugendring, das tut sich da nicht viel, die Landesregierung NRW. Wir sind ja schon seit einigen Jahren da auch relativ weit gewesen mit der Landesregierung zusammen, die Strategie der eigenständigen und einmischenden Jugendpolitik zu verfolgen. Also auf der einen Seite Jugend als Querschnittsthema zu machen, so Jugendpolitik als Querschnittsthema aller Ressorts zu betrachten. Und auf der anderen Seite eben auch Beteiligungsformate zu ermöglichen, in denen Kinder und Jugendliche sich direkt in politische Entscheidungen einmischen können und dürfen. So. Und da merken wir, da müssen wir jetzt nochmal ran. So. Denn das ist auch eine Erfahrung, die ich, die wir jetzt in der Krise gemacht haben oder die jetzt auch allenthalben irgendwie nochmal formuliert wird. Kinder und Jugendliche sind auf einer ganz besondere Art und Weise betroffen gewesen oder sind auch immer noch betroffen, und sind dann im politischen Diskurs aber sehr schnell unter zwei Gesichtspunkten, nämlich in den Blick gekommen. Einerseits als Objekte von Bildung. Also ja, Kinder und Jugendliche müssen beschult werden. Es gibt eine Schulpflicht, so, also müssen wir das irgendwie herstellen. Da sind quasi Kinder und Jugendliche als Schülerinnen und Schüler, als zu beschulende Menschen irgendwie wahrgenommen worden. So habe ich das auf jeden Fall erlebt. Und das Zweite ist der Betreuungscharakter. Ja? Also Kinder und Jugendliche müssen betreut werden, damit die Eltern arbeiten gehen können. So ganz platt gesagt. Und das ist nicht die Perspektive, die ich mir auf die Lebensphase Kindheit und Jugend wünsche. Ganz im Gegenteil. So, sondern das, also es ist irgendwann passiert. Es gab eine Anhörung. Es gab eine Aktuelle Stunde im Plenum vom Landtag und es gab irgendwie eine Anhörung im Ausschuss Kinder, Jugend, Familie, wo dann irgendwo das Thema, was erleben Kinder und Jugendliche gerade eigentlich, was für Bedürfnisse haben die, was formulieren die selber, wo das zum Thema gemacht worden ist, das ist aber sehr spät passiert und da sind wir jetzt dran und da, genau, der Landesjugendring fordert eine Jugendstrategie für Nordrhein-Westfalen, da nochmal ganz klar hinzugucken und sich verbindlich darauf zu einigen, wie schaffen wir es eigentlich, dass die Perspektive von Kindern und Jugendlichen A mitgedacht wird, und zwar verbindlich, und wie schaffen wir es, dass B Kinder und Jugendliche aktiv die Möglichkeit haben zu partizipieren und sich zu beteiligen. Das ist die Wahlalterabsenkung sicher ein Element, aber da gibt es noch ganz viele andere Instrumente, den Jugendcheck einzuführen, die Möglichkeit der 1000-Stimmen-Befragung irgendwo zu verankern zum Beispiel. Und so, da bin ich tatsächlich sehr gespannt und glaube, dass es notwendig ist. Ich weiß nicht, kam jetzt ja auch, glaube ich, die Ergebnissen von dieser Studie YouCom, meine ich, die irgendwie 5000 Jugendliche befragt hat zu den Auswirkungen von Corona. Und da ist ja klar geworden, dass junge Menschen sich selber auch so wahrgenommen fühlen, eben als nur unter dieser Perspektive, ich bin Schüler, ich muss beschult werden und ansonsten spielt mein Leben wenig Rolle oder keine Rolle im politischen Diskurs. Und die Beobachtung, die die VerfasserInnen dieser Studie gemacht haben, war ja, dass überdurchschnittlich und wirklich signifikant ist eigentlich überhaupt nichts an den Ergebnissen, ja auch an den Ergebnissen gewesen, aber erstmal, dass sich so unglaublich viele junge Menschen so schnell, so ausführlich an dieser Umfrage beteiligt haben. Also dass der Druck oder der Wunsch, sich zu Wort zu melden und irgendwie vorzukommen in dieser Gesellschaft, auch in der Krise, dass der riesengroß ist. So. Und das ist, glaube ich, was, wo wir dringend dran müssen und wo wir Strukturen schaffen müssen, die das eben nachhaltig ermöglichen. So, und das ist was, wo sich der BDKJ für einsetzt und das ist was, wo sich die Jugendverbände für einsetzen. Das ist unsere Aufgabe. So, und dafür kämpfen wir. Dafür brenne ich, merkt man vielleicht auch.
Ja. Ja, sehr schön. Ich finde das genau. Also man merkt, dass da viel Engagement hintersteckt, aber eben auch mit großer Begeisterung gearbeitet wird. Also wir kennen uns ja auch schon ein bisschen länger aus unterschiedlichen Arbeitskontexten. Ich kenne da eigentlich wenig Phasen in deinem Leben, wo das nicht so war, ne, dass du dich auch für junge Erwachsene, junge Menschen, Jugendliche mit Feuer und Flamme eingesetzt hast. Ja, vielen, vielen Dank für diesen sehr, sehr spannenden und teilweise ja tief ins Thema reingehenden Einblick. Auch dir sei es nicht verwehrt, im Rahmen des Kattocasts ganz zum Abschluss eine 60-Sekunden-Botschaft zu senden. Genau, und dafür läuft deine Zeit ab jetzt.
Alles klar, dann schlage ich die Brücke, denn die beiden Themen, die wir gerade hatten, haben was miteinander zu tun. Ich bin mir sicher. Oder wir wissen das aus der katholischen Präventionsarbeit jetzt in der katholischen Kirche. Strukturen, die Kinder ernst nehmen, die Kinder beteiligen, in denen Kinder erfahren, du bist was wert, du darfst deine Meinung sagen, deine Meinung wird gehört. Die sind weniger anfällig für Gewaltverbrechen gegenüber Kindern und Jugendlichen und vor allem gegenüber sexualisierter Gewalt. Denn da wird es viel schwieriger, Kinder klein zu machen, Kinder zu täuschen, Kinder zum Schweigen zu bringen, wenn wir eine Struktur schaffen, die auf der einen Seite Kindern und Jugendlichen sagt, du darfst dich zu Wort melden und es macht den Unterschied, ob du es tust, und in der auf der anderen Seite Erwachsene so sensibel für die Belange von Kindern und Jugendlichen sind, dass sie ihnen das ermöglichen. Und dann haben wir eine achtsame Gesellschaft so. Und deswegen finde ich es aus allen Perspektiven und vor allem auch aus dieser total wichtig, dass wir das Thema Jugendbeteiligung und Wahlalterabsenkung, diese beiden Themen nochmal auf die Latte oder auf die Agenda bringen und da tatsächlich zu verbindlichen Vereinbarungen kommen. Und hoffe sehr, dass wir da viele Unterstützerinnen und Unterstützer finden.
Ja, vielen, vielen Dank, lieber Max. Ich drücke dir Daumen, dass eure Pläne da aufgehen und dass ihr vor allen Dingen mit den Zielen, die ihr euch so vorgenommen habt, zügig weiter und vorankommt. Denn ich denke oder ich bin mir sehr sicher, dass das was ist, was für Kinder und Jugendliche, ja, oder ihr als Sprachrohr für Kinder und Jugendliche da sein zu können, ist einfach sehr wichtig und richtig. Und dafür drücken wir von unserer Seite aus euch die Daumen. Und ich hoffe, dass wir uns dann sehr bald auch wieder in Präsenzveranstaltungen an der Hochschule sehen. Genau. Dann verabschiede ich mich an dieser Stelle. Mach's gut.
Dankeschön.